diese Ballaststoffe, die im Apfel drinnen sind, und die sind dann in der Lage, das Cholesterin indirekt zu senken.
Willkommen bei Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert.
Herzlich willkommen zum Gesund informiert Podcast. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das viele Menschen interessiert: Cholesterin. Ein zu hoher Cholesterinspiegel kann zu gesundheitlichen Problemen führen, und in dieser Folge werden wir genauer erklären, was ist denn Cholesterin eigentlich und noch wichtiger, was kann man denn womöglich selbst tun, um den Cholesterinspiegel im Gleichgewicht zu halten. Zu Gast bei mir ist heute Primarius Dr. Meinrad Lintinger. Er ist der ärztliche Leiter am Institut für Ernährung und Stoffwechselerkrankungen im wunderschönen Kurort Lasnetzhöhe bei Graz. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen.
Bitte gern.
Gut, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was ist denn Cholesterin und warum ist das überhaupt wichtig für uns und unseren Körper?
Cholesterin kommt bei uns im ganzen Körper vor, ist Bestandteil von Membranen, also von jedem Zellaufbau, und ist für uns eigentlich eine lebensnotwendige Substanz. Ohne Cholesterin kein Leben. Natürlich ist Cholesterin in weiterer Folge, wenn man es jetzt die negative Seite betrachtet, dann auch Grundlage für Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverstopfungen. Aber ich denke, das werden wir noch genauer besprechen.
Jetzt wichtig für den Körper und Teil jeder Membran, ist es wie eine Schmiere oder kann man das vielleicht ein bisschen...
Ja, Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz und wird, wie gesagt, in die Membranen eingebaut. Und wenn es jetzt im Körper transportiert wird, was wir allgemein so als Cholesterin betrachten, dann verbindet es sich mit anderen Substanzen, zum Beispiel eben Eiweißen, Proteinen. Und darum heißt es auch Lipoproteine, also Fett- und Eiweißsubstanzen. Und das sind dann diejenigen Strukturen, die dann bei uns im Gefäßsystem dann von der Leber zur Leber und in den ganzen Körper hin eben transportiert werden. Da haben wir verschiedene Gruppen eben. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal einen Befund von sich genau angeschaut haben. Da ist zum Beispiel LDL-Cholesterin, das kommt vom Englischen, heißt Low-Density Lipoprotein, also eine Struktur, die eine geringe Dichte hat. Dann gibt es das HDL-Cholesterin, was landläufig auch als unter Anführungszeichen das gesunde Cholesterin bezeichnet wird, was so nicht mehr stimmt, werde ich Ihnen nachher noch erklären. Dann gibt es noch IDL, VLDL etc. etc. Aber für uns die wichtigsten sind jetzt in dem Bereich heute eben das LDL-Cholesterin, das, wenn es sich verändert, dann in den Gefäßen abgelagert werden kann. Und das HDL-Cholesterin, das High Density, also eine hohe Dichte, ist dann auch dafür verantwortlich, dass es das LDL-Cholesterin, also unter Anführungszeichen das ungünstige, wieder zum Beispiel zur Leber, zur Verstoffwechselung rückführt. Dadurch ist immer wieder die Diskussion, dass das HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin im Verhältnis passen sollen. Ist nicht mehr ganz richtig, aber man kann sich daran orientieren.
Vielleicht gehen wir da gleich noch einmal drauf ein. Also es gibt mehrere Arten von Cholesterin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Für uns heute ist wichtiger das LDL und das HDL. Mhm. Und wenn ich jetzt das vorher Gesagte nochmal Revue passieren lasse, dann ist eigentlich das HDL schon etwas, das ich ein bisschen züchten sollte in meinem Körper, oder?
Naja, prinzipiell ist es ja so, dass ja praktisch Cholesterin zum größten Teil im Körper selber gebildet wird und nur ein geringer Teil mit der Nahrung aufgenommen wird. Und natürlich ist es so, dass Ernährungseinflüsse, Lebensgewohnheiten natürlich die Cholesterinsynthese, also die Produktion, beeinflussen. Und das HDL-Cholesterin zum Beispiel ist steigerbar eben zum Beispiel durch Bewegung, durch Gewichtsregulation etc. Und das heißt, das kann ich schon beeinflussen, aber man muss das natürlich immer wieder berücksichtigen, dass im Wesentlichen Cholesterinproduktion auch genetisch vorgesehen ist. Das heißt, wenn jetzt jemand in der Familie, Mutter, Vater, Tante, Onkel, erhöhtes Cholesterin haben, so ist eine genetische Disposition, also eine genetische Neigung dazu gegeben. Und da muss man natürlich schon besonders vorsichtig mit Herz-Kreislauf umgehen, weil man sonst ein höheres Risiko hat, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden.
Also wenn ich jetzt zu hohes Cholesterin habe, geht das hauptsächlich auf meine Gefäße bzw. auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist landläufig sozusagen das, was diskutiert wird. Es hat auch mit Alterungsprozess zu tun, es hat mit Zellmembran, mit Zellstabilität zu tun. Cholesterin ist ja jetzt nicht nur Bestandteile der Zellmembranen. Cholesterin ist Bestandteil zum Beispiel der Gallensäuren, Grundlage für das Vitamin D, Grundlage für die Hormonsynthese. Also das heißt, ohne Cholesterin wäre unser Körper schlecht bedient. Und das heißt, wenn man jetzt medikamentös oder auch sonst drastisch mit anderen Mitteln eingreift, dann muss man natürlich den Menschen als Gesamtes sehen und ein Risikoprofil machen und das gestalten, dass es möglichst komplikationslos oder überhaupt komplikationsfrei abläuft. Aber die blödeste Komplikation ist klarerweise der Schlaganfall und der Herzinfarkt.
Landläufig spricht man ja von zu hohem Cholesterin. Gibt es auch zu niedrigen Cholesterin?
Naja, prinzipiell möglich ja, aber ich habe noch nicht wirklich was gesehen.
Okay. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was jetzt den Cholesterinwert, den empfohlenen, sage ich jetzt, angeht?
Männer und Frauen sind nicht nur äußerlich unterschiedlich, sondern auch teilweise im Stoffwechsel. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Situation hernimmt, Frau Anfang, Mitte 50, sehr gestresst, beginnender oder mitten im Wechsel. Also ist, da gibt es durchaus auch Schwankungen im Cholesterinspiegel, wo man nicht gleich nervös werden muss. Klarerweise Unterschiede Mann und Frau groß.
Mhm. Und auch altersabhängig höre ich jetzt raus.
Und auch altersabhängig, ja. Mhm.
Und könnte man einen ungefähren Wert sagen oder ist das unseriös?
Es gibt Guidelines, also Richtlinien, wo man sagt, jetzt ein Cholesterinspiegel zum Beispiel bis 230 ist grenzwertig, darüber ist es schon sehr genau zu beachten und darüber noch klarerweise dann schon eine medikamentöse Option in Betracht zu ziehen.
Wir haben jetzt von den Grenzen auch gesprochen, von den Werten. Wer legt denn diese Werte fest?
Ja, diese Werte, die werden von medizinischen Fachgesellschaften festgelegt und entsprechen praktisch einem Risikoprofil. Das heißt, es sind ja zig Millionen Menschen untersucht worden in diversesten Studien, wo dann darauf geachtet wurde, bei welchem Cholesterinspiegel, bei welchen Umgebungsbedingungen, bei welchen Lifestyle, also Lebensstil, Geschichten haben die Menschen ein höheres Risiko, zum Beispiel jetzt eine Gefäßverkalkung zu bekommen, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder die Gefäßverstopfungen, die ihnen in den Händen und Beinen auftreten können. Und das ist eigentlich ursprünglich statistisch ermittelt worden und dann klarerweise mit vielen Fallkontrollstudien, wo man wirklich geschaut hat, wie hoch ist der Cholesterinspiegel, bei welchem Gefäßstatus und was haben die Leute für eine Komplikationen. Also darauf kann man schon vertrauen, da ist die Wissenschaft sehr exakt.
Wie weiß ich, dass ich zu hohen Cholesterin habe?
Durch Messungen, also fühlen kann man das nicht. Man könnte, also aber das ist schon ein bisschen schon ein höherer Cholesterinspiegel vorhanden. Da gibt es so Ablagerungen zum Beispiel, die man jetzt in den Augenlidern sieht. Das sind sogenannte Xanthelasmen, das sind so Fettablagerungen, so kleine. Und wenn man sowas hat, dann macht es auf jeden Fall einmal Sinn, dass man den Fettstatus anschaut, den Blutfettstatus.
Und wie oft soll ich denn messen lassen? Und vor allem, wie funktioniert das denn dann?
Na, bei uns in Österreich hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch ab 18 Jahren eine Gesundenuntersuchung zu machen. Und bei dieser Gesundenuntersuchung wird einmal primär der Cholesterinspiegel mitgemessen. Das heißt, da kann man sich schon mal ein bisschen orientieren. Wenn das jetzt alles okay ist, dann reicht das durchaus, wenn ich ihn alle paar Jahre als junger Mensch das anschauen lasse. Aber ich würde meinen, prinzipiell meine ich ab 18, ja. Mhm. Weil ich weiß, dass es in der Praxis anders ist, dass die meisten so Ende 30, Anfang 40er so erst dann kommen. Und da sieht man unter Umständen auch schon die Folgen. Also je früher, desto besser, dass man sich orientiert. Und die Gesundenuntersuchung ist eigentlich jährlich vorgesehen. Also das sollte man durchaus nutzen.
Mhm. Je früher, desto besser.
Ja.
Lieber spät als nie.
Ja.
Sehr gut.
Fangfragen.
Ja. Wie passiert das, Cholesterin überprüfen?
Cholesterin wird übers Blut gemessen. Das heißt, das ist ein kleiner Pixer. Es wird venös aus der Vene abgenommen und wird dann im Labor analysiert. Wichtig ist, dass man nicht unmittelbar vorher Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Mayonnaise-Salat gegessen hat. Also das wäre ein Unsinn, weil dann habe ich nur mehr verfälschte Werte. Es muss optimalerweise sozusagen eine Nahrungskarenz wäre von 12 Stunden sinnvoll. Und wenn ich jetzt, nehmen wir an, in der Früh, wenn ich am Nachmittag einen Arzttermin habe und in der Früh einen Tee trinke und eine leichte Speise dazu und am Nachmittag dann teste, dann ist in der Regel das kein Problem.
Gut,
zum Screening.
Ich kann das nicht alleine messen, so wie den Blutdruck zum Beispiel, da brauche ich schon Expertinnen an der Hand. Was kostet das?
Diese Untersuchungen sind in der Regel über die Kasse abgerechnet.
Also für mich kostenfrei als Steuerzahlerin?
Nein, für Sie auch kostenpflichtig, aber mit Ihren Steuergeldern.
Gut.
Und Gesundheitsbeiträgen. Nein, das ist vielleicht eine wichtige Bemerkung, Gesundheit ist nicht gratis. Auch für jemanden, der momentan nichts dafür bezahlt, aber er bezahlt es indirekt. Und gut, dass wir hier ein kollektives System haben.
Ich unterbreche jetzt kurz. Gefällt dir unser Podcast? Wenn ja, erzähl doch auch anderen davon. Du hilfst uns dabei, verlässliche und unabhängige Gesundheitsinfos an möglichst viele Menschen zu bringen. Abonnier unseren Podcast und teile Folgen in sozialen Medien. Ich danke dir für deine Unterstützung und schon geht's weiter. Was kann ich denn tun selbst bei erhöhtem Cholesterinspiegel?
Ja, wenn ich schon weiß, dass ich ihn habe, also zuerst einmal wirklich die Untersuchung machen und wenn ich es weiß, dann mir mit den Fachleuten ein Risikoprofil machen. Eines der größten Risiken ist zum Beispiel Übergewicht. Also wir betreuen wirklich sehr viele, viele Leute mit Gewichtsreduktion. Und was wir sehen ist, dass sich dann Parameter wie der Blutdruck, wie die Triglyceride, wie der Blutzucker und auch wie das Cholesterin sehr, sehr häufig, also fast in den meisten Fällen, in den Normalbereich senken, aber zumindest auch in einen Bereich senken, der dann für die Patientinnen ungefährlich ist. Also Gewicht ist hier mal ein wichtiger Parameter.
Ich möchte das kurz wiederholen. Also tatsächlich durch mein Essverhalten kann ich den Cholesterin wieder auf normal.
Ja, aber weitgehend normal oder klar, ja, auf jeden Fall deutlich verbessern. Mhm. Dann das Zweite, vielleicht reden wir nachher noch über welche Lebensmittel da vielleicht auch
sinnvoll
sind.
Sehr gerne, ja.
Das Zweite, was ein Risikoprofil ist, ist das inhalierende Rauchen. Das ist einmal auf jeden Fall deutlichst zu reduzieren, am besten einzustellen. Das Dritte ist Bewegung, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also die No-Nanit-Maßnahmen, die jeder von uns kennt, und die sind tatsächlich, da habe ich wirklich, wirklich viel in der Hand. Also sehr, sehr viel in der Hand.
Und wenn wir von Bewegung reden, was muss das für Ausmaß haben?
Also 3-mal in der Woche wäre schön, eine so um die Stunde. 2-mal ist besser wie 1-mal und 1-mal ist besser wie nie. Also Jede Möglichkeit, die ich hier habe, sollte ich nutzen. Was die Intensität betrifft, hängt das natürlich auch vom Trainingszustand ab. Wir machen sehr, sehr viel Leistungsdiagnostik, wo wir dann auch schauen, wie ist die Sauerstoffsättigung im Verhältnis zur Muskelleistung. Und da ist es halt wichtig, dass man, wenn man so ein Cardio-Training macht, das ist ja allgemein jetzt mittlerweile auch schon bekannt, im unteren Pulsbereich sauber aufwärmen, dann Cardio-Bereich, vielleicht ein kleines Intervall, dass ich einmal den Puls ein bisschen hinauf treibe, dann wieder runter bis in normal, also drei Intervalle und dann wieder in der, auf gut Neudeutsch, Cooldown-Phase. Also, und wenn ich das mache, habe ich viel beigetragen.
Ich wollte gerade fragen, ginge auch schnelles Spazieren gehen?
Ja, ja. Na, mit Bewegung meinten Sie vorher Sport oder Laufen oder sowas? Nein, Walken zum Beispiel. Also ich mag zum Beispiel nicht laufen. Ich tue gerne Radfahren und Berg gehen. Und Walken ist ein ganz gutes, gut steuerbares und mitunter intensives Cardiotraining. Und auch für den Rücken gut.
Die Risikofaktoren haben wir jetzt sozusagen Rauchen,
ja.
Ernährung.
Ja.
Positiv wirken würde Bewegung.
Ja.
Wie ist das mit Stress? Das ist ja so ein üblicher Verdächtiger.
Naja, Stress ist wie überall sozusagen ein wichtiger Punkt. Wissen Sie, weil nehmen wir Stress her. Stress sind Notfallshormone, erhöhte Herzfrequenz, erhöhte Atemfrequenz, erhöhte Muskelanspannung, erhöhte Konzentration, Angriff oder Flucht, wenn man so will. Und das Zielorgan für Stress ist nicht das Hirn, sondern die Muskulatur. Ich kann mit der Muskulatur das auch positiv beeinflussen und abbauen. Also je mehr Sie gestresst sind, desto wichtiger ist es, dass Sie auch im Grundlagenbereich Training machen.
Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Ernährung noch eingehen mit Ihnen. Was wären denn gute Lebensmittel für mich, wenn ich zu hohen Cholesterinwert habe?
Wir haben seinerzeit tausende Datensätze angeschaut, Alter, Geschlecht, Sozialversicherung, Blutstatus etc., und haben gesehen, dass es deutliche Unterschiede in den Bedürfnissen gibt. Einerseits, was Mann und Frau betrifft, Berufsgruppen betrifft. Wir haben damals angeschaut, Sozialversicherungen, ob das jetzt Beamte waren, Bauern waren, Angestellte waren etc. Und haben hier verschiedenste Belastungsprofile festgestellt und damit auch geänderte Nährstoffbedürfnisse. Und das heißt, wir haben Warenkörbe erstellt und das ist wirklich ausschließlich mit natürlichen Lebensmitteln möglich. Und wenn jetzt Leute zum Beispiel, nehmen wir an, einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, dann sind natürlich die Klassiker des Cholesterinsenkens dabei. Das ist sichtbare Zucker meiden, sichtbare Fette meiden, energiebilanziert das Ganze zu gestalten. Aber wir präzisieren dann auch noch mit den Bedürfnissen. Das heißt, die Leute kriegen dann einen Warenkorb, der cholesterinsenkend und antistress ist. Seitdem, muss ich sagen, sind wir deutlich erfolgreicher, als wir unter Anführungszeichen die gesunde Ernährung. Was Lebensmittel betrifft, das sind zum Beispiel, was fällt mir als erstes ein, der Apfel, der gute steirische Apfel. Da haben wir auch Studien dazu gemacht. Kann man den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Das sind diese Pektine, diese Ballaststoffe, die im Apfel drinnen sind, und die sind dann in der Lage, das Cholesterin indirekt zu senken. Oder auch, wenn man jetzt Vollkornprodukte nimmt, die sind in der Lage, das Cholesterin indirekt zu senken. Und wie gesagt, was Zucker betrifft, also raffinierter Zucker, Auszugsmehle und dergleichen mehr, ja, das ist nicht wirklich förderlich für den Blutfettstatus. Also es ist durchaus möglich, den Cholesterinspiegel zu beeinflussen. Wir bewegen uns da in einer Größenordnung zwischen 10% und 15% des Gesamtcholesterinspiegels, was durchaus nicht wenig ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, 220 Cholesterin habe, und ich durch Ernährungsmaßnahmen den auf 190 senken kann, dann bin ich vorne dabei.
Ja, das ist ein ordentlicher Beitrag, den ich selber leisten kann.
Ja.
Ich würde gerne noch jetzt zwei Mythen womöglich einbauen. Nämlich das eine ist, es wirbt ja die Werbung und Medien noch und noch mit gesundheitsförderlichen Dingen. Unter anderem gibt es da eine Spezialmargarine, sage ich jetzt einfach, ohne ein Wort zu nennen oder Namen zu nennen, die behauptet, den Cholesterin positiv zu beeinflussen.
Naja, das ist dann in erster Linie dann auch immer wieder eine Mengenfrage. Weil man muss den Leuten dazu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spezialmargarine nehme, wo jetzt viel das Gentuts da um das Fettsäuremuster, damit da sehr hoch ungesättigte Fettsäuren drinnen sind, dass die sich positiv sozusagen auf die Gefäßmembranen bzw. den Cholesterinspiegel auswirken. Das ist durchaus okay. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe zum Beispiel jetzt eine Margarine vor mir, da steht oben, die ist gesund und ich tue so viel aufs Brot drauf, dass ich das Brot nicht mehr sehe, dann habe ich mir keinen Gefallen getan. Das heißt, wenn ich eine Margarine esse, wo ich die Bohren fülle und dann von mir aus eine Gurken drauf tue, eine Radieschen drauf tue, einen mageren Käse drauf tue etc., dann habe ich genau das Gleiche erreicht. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit diesen gesundheitsbezogenen Aussagen.
Also ich muss mir nicht unbedingt die teure Margarine kaufen. Wie oft im Leben, die Dosis macht das Gift.
Ja, in dem Fall ist es wirklich bei den Fetten echt die Zusammenstellung.
Wenn dich zu Hause interessiert, das Thema Ernährung sowieso und überhaupt, dann kann ich dir auch noch den Podcast zum Thema Vollkorn empfehlen oder auch den sehr spannenden Podcast zum Thema Gemüse und muss ich wirklich Spinat essen? Jetzt gehen wir von den Fetten vielleicht noch zum zweiten Mythos, den ich immer wieder höre. Ist eh klar, ich habe zu hohen Cholesterinspiegel, ich esse ja auch 5-mal in der Woche Fleisch. Mhm. Ist da was Wahres dran?
Da ist, wenn Sie jetzt sagen, ich esse jetzt 5-mal Fleisch, da ist natürlich schon insofern was dran, als dass die Frage der Zubereitung des Fleisches eine wichtige ist. Und zum anderen dann auch klarerweise die Menge. Was die Empfehlung von Fleisch betrifft, wenn ich gern Fleisch esse, so geht man davon aus, dass man sagt, 2 bis 3-mal oder maximal 4-mal pro Woche. Und wenn ich die Menge aufteile auf 7 Tage, dann ist es auch kein Unglück. Aber da wir essen in der Regel zu viel Fleisch, das ist klar. Und das beeinflusst natürlich jetzt nicht nur den Cholesterinspiegel oder andere Spiegel, sondern natürlich auch die gesamten Stoffwechsel, Nierenfunktion etc.
Dr. Linschinger, darf ich Sie einladen, mit mir essen zu gehen? Fiktiv. vielleicht fangen wir mit dem Frühstück an. Wie können ein cholesterinoptimiertes Frühstück ausschauen?
Ein cholesterinoptimiertes Frühstück. Also ich kann sagen, was ich heute gegessen habe. Ich habe gerne Tee, aber auch sehr gerne Kaffee, weil ich von der Klinik her früher fast von dem gelebt habe. Aber ich sammle mir meine Kräuter selber. Das sind verschiedene Teemischungen, die ich mache. Und dann esse ich dazu meistens ein Brot mit einem Topfenaufstrich. Und wenn es jetzt im Frühjahr zum Beispiel jetzt der Luststock und der frische Schnittlauch und die Radieschen, also das liebe ich. Das wäre mal eine gute Möglichkeit im Winter. Also es gibt es auch, aber da habe ich gerne auch eine magere Käsesorte auch auf so einen Aufstrich drauf. Vormittag trinke ich einen Kaffee und wenn ich viel Arbeit habe, 2 Kaffee. Zum Mittag kochen meine Frau und ich abwechselnd nach, wenn man so will, Brain Food und ein bisschen Sporternährung. Meine Frau ist sportlicher wie ich. Und ja.
Was gibt es da? Gibt es da Suppe, gibt es da Hauptspeise, gibt es da Nachspeise?
Oder? Also was bei uns immer gibt, ist Gemüse und Salat. Das gibt es immer. Was Fleisch betrifft, schätze ich das von mir erlegte Wildfleisch sehr. Wir züchten selber Forellen. Und wir haben bei uns in der Gegend sehr, sehr viele landwirtschaftliche Betriebe, die wirklich beste Qualität erzeugen. Also da haben wir im Grazer Raum ja wirklich große Vorteile.
Ich würde sagen, wir sind sowieso in einem Genussland in der Steiermark. Ja, da haben wir ja das Glück. Wenn ich jetzt noch einmal kurz zusammenfasse, ich kann mit moderatem Sport, mit keinem Rauchen, mit einer guten regionalen und saisonalen Ernährung, haben Sie noch einmal betont, extra.
Bedarfsangepasst.
Ja, sehr viel für meine cholesterinbewusste Ernährung selbst tun.
Ja.
Und wenn ich Fragen habe, dann kann ich mich natürlich an die Expertinnen wenden. Das sind zum einen Ernährungsinstitute, das sind natürlich aber auch als Erstansprechpartner immer Hausärzte, Hausärztinnen, das sind die Diätologinnen, das sind natürlich auch die Fachärzte für innere Medizin. Wenn ich jetzt die Information bekomme, ich habe zu hohen Cholesterin, Sie haben es auch angesprochen, man kann neben dem selbstbeeinflussbaren Bewegung, Lifestyle und Co. auch Medikamente zu sich nehmen. Was muss ich dabei wissen?
Wissen Sie, die cholesterinsenkenden Medikamente haben in weiten Teilen der Bevölkerung einen schlechten Ruf, weil es heißt, das muss ich dann lebenslang nehmen. Die mögliche Nebenwirkung des cholesterinsenkenden Medikaments ist wirklich immer noch deutlich geringer als die Möglichkeit des Schlaganfalls und des Herzinfarkts. Das muss man mal sehen. Zum anderen gibt es jetzt sehr, sehr moderne Ansätze, auch der medikamentösen Therapie, wo man dann wirklich mit dem Internisten oder Internistin, den Hausärzten, dann auch schauen kann, wie vertrage ich's. In der Regel ist mein Ziel zum Beispiel, wenn ich einstelle auf cholesterinsenkende Medikamente, dass die Leute nichts spüren. Dass sie nichts spüren, außer dass bei der Messung der Cholesterinspiegel gesenkt und im normalen Bereich ist. In seltenen Fällen kann es zu Nebenwirkungen kommen. Das muss man dann einfach den behandelten Ärztin einfach sagen. Und dann kann man auf eine andere Substanzgruppe zugreifen. Und da haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich sehr effektive und gut verträgliche Medikamente entwickelt. Also wenn ich das cholesterinsenkende Medikament brauche, würde ich in jedem Fall raten, dieses auch zu nehmen, weil man damit das Risiko wirklich deutlich senkt. Neben dem Ernährungs-, Bewegungs-, Maßnahmen und dergleichen mehr.
Sind diese verschreibungspflichtig oder kann ich die auch alleine in der Apotheke mir?
Nein.
Also immer es über Arzt, Ärztin?
Ja, es gibt Medikamente, die sind nicht Rezept. Ja, Medikamente sind es nicht. Das sind eher jetzt in der Nahrungsergänzung Substanzen, wie zum Beispiel jetzt Reispräparate oder Pektinpräparate, die jetzt bei einem leicht erhöhten Cholesterinspiegel durchaus eine gewünschte Wirkung, wie gesagt, mit 10-15% erreichen können, die ich auch, wenn ich so will, mit der Ernährungsumstellung erreichen kann. Wobei das halt oft bequemer ist für einige Leute. Aber Ernährungsumstellung macht dann in jedem Fall Sinn, trotzdem zu machen.
Und kostet weniger.
Und kostet deutlich weniger.
Herr Dr. Linsching, ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, die lautet immer gleich: Was ist denn Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
Naja, Sie haben es ja vorher schon trefflich zusammengefasst. Also wichtig ist einmal, dass man Dinge tut, wenn man bei der psychischen Gesundheit anfängt, die einem gut tut. Bei mir ist es das Radfahren, das Bergwandern, das Musizieren, die Familie und dergleichen mehr. Dann in weiterer Folge die Frage jetzt der Ernährung. Also was mich wiederum betrifft, habe ich das Glück, in einer gesunden Umgebung mit gesunden Lebensmitteln zu leben. Und ich halte mich da eigentlich an unser Functional Eating Prinzip mit der Anti-Stress-Ernährung. Und was jetzt die Bewegung betrifft, ja, das haben wir vorher eh schon gesagt, aber wenn es Möglichkeiten gibt, das so zu gestalten, wie es bei mir möglich ist, dann hat man großes Glück.
Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Dr. Linsinger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Wir hoffen, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei.
Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert@gfstmk.at.
Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Baba, Bianca
und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.